Ja, liebe Schwestern und Brüder, liebe Freunde, als ich auf dem Ablauf dieses Lied sah, dachte ich, das hat Marlene sich gewünscht. Und gerade musste ich an sie denken, manche von euch wissen, und wir werden nachher noch hören, es geht Marlene gar nicht gut. Und dass ich heute etwas zum Internationalen Frauentag sage, hätte ihr auch gefallen, bin ich ziemlich sicher. Ich sah das auf dem Kalender, was predigst du denn am 8. März? Dann sehe ich, das ist der Internationale Frauentag und ich dachte, da muss ich auch mal was zu sagen. Ich habe da auch was auf dem Herzen, das ich schon lange mal abliefern wollte und heute ist die Gelegenheit. Bibel und Frauen, Kirche und Frauen, ein heikles Thema. Christel hat zielsicher einen sehr guten Text gewählt als Lesung. Wenn ich das höre, denke ich an Luther und seine Käthe. Ja, das, was da so beschrieben ist, in der Lutherbibel steht drüber, das Lob der tüchtigen Hausfrau. Und das war bei Luthers ja so. Der gute Martin saß mit seinen Theologenfreunden zusammen und hat die Reformation besprochen. Und Käthe hat den Laden am Laufen gehalten, die Firma Luther über Wasser gehalten, mit allem, was das bedeutet, ökonomisch und auch sonst. Das finden wir in der Bibel auch. Oft ist in unserem Gedächtnis aber was anderes, wenn man so spontan fragt. Vor 14 Tagen habe ich ja zum Text 1. Mose 3 gepredigt, Paradies und Sündenfall. Das haben wir im Kopf, nicht? Wir sind aus dem Paradies rausgeschmissen worden und wer hat's verbockt?
Eva,
genau. Die dumme Nuss, ne? Hat sich verführen lassen und wir müssen es alle ausbaden. So ist das ja kurz und falsch in vielen Köpfen. Ich hoffe, ihr habt es vor 2 Wochen anders von mir gehört. Also was sagt die Bibel zum Thema Frauen? Sprüche 31 haben wir gerade gehört, ein sehr positives Frauenbild. Aber viel öfter eben denken wir an das Thema Sündenfall oder was auch schnell da ist, wie ist das mit den Frauen in der Gemeinde? Ja, das Weib schweige und herrschen über Männer ist strikt verboten. Und so sieht man dann äußerlich in manchen Gemeinden die Frauen als graue Duckmäuse im Schatten der Männer. Und das ist nun biblisch, das ist christlich, weder noch, liebe Schwestern und Brüder. Das ist nur die Bibel schlecht gelesen und falsch verstanden und offensichtlich geistlos. Es geht besser, und zwar biblisch und christlich. Und auf den Zeitgeist, liebe Schwestern und Brüder, sind wir da überhaupt nicht angewiesen. Auf den Zeitgeist sind wir überhaupt nicht angewiesen. Ich habe überhaupt kein Interesse daran, die Gemeinde dem Zeitgeist anzupassen. Aber die Gemeinde der Bibel recht verstanden anzupassen, die Gemeinde an Jesus anzupassen, das ist schon mein Anliegen. Der Zeitgeist kann uns allerdings dazu ermahnen, dass wir uns unserer ureigenen Art als christliche Gemeinde besinnen, als Gemeinde von Jesus Christus, dass wir das neu entdecken. Wir sagen, nicht weg von der Bibel, wie manche denken, nicht weg von der Bibel finden Frauen in dem Fall Freiheit, sondern tiefer drin in der Bibel findet sich Freiheit. Die herrliche Freiheit der Kinder Gottes, wie es einmal heißt, für Männer und Frauen. Weil, und das habe ich ja vor 14 Tagen auch gesagt, in der christlichen Gemeinde sind wir doch Erlöste. Sind wir als Erlöste zusammen. Und der Fluch der Sünde aus 1. Mose 3 ist doch gebrochen. Jedenfalls steht das oft genug im Neuen Testament, dass wenn wir Christen sind, wenn wir in Christus sind, wie Paulus das immer sagt, dann werden wir nicht mehr von der Sünde versklavt. Wir müssen nicht das alte Lied des Sündenfalls immer weiter fortschreiben, sondern wir sind frei von der Sünde. Wir sind von der Sünde befreit. Jedenfalls hat Jesus uns diese Freiheit eröffnet. Aber es wird natürlich keiner hineingezwungen. Das ist das Problem. Und die Bibel, liebe Schwestern und Brüder, erklärt sich auch nicht von selbst für uns. Aber der Geist ist uns gegeben, sagt Jesus. Der Geist, der uns in alle Wahrheit führt. Nur muss man ihn natürlich auch wirken lassen. Also die Bibel. Die Bibel, genauer gesagt, das griechische Neue Testament. Alles, was wir so lesen, sind ja Übersetzungen, ne? Oder wer liest die Bibel im Original, griechisch, hebräisch? Das ist uns allen zu viel, mir auch. Ja? Aber wir sollten uns schon klar machen, das, was wir lesen, sind Übersetzungen. Und ich kann auch nicht fließend griechisch. Im Studium habe ich griechisch gelernt, mit dem Ziel, Übersetzungen zu prüfen. Das genügt ja für einen Pastor. Aber das sollte er auch können. Und das will ich mit euch heute mal machen, an einer ganz bestimmten Stelle Übersetzung prüfen. Eine ganz bestimmte Stelle. Eine von drei Stellen, wo ich denke, ist die übliche Übersetzung nicht wirklich gut. Eine andere im Neuen Testament, da geht es um die Taufe. Da gibt es eine Übersetzung, die hat es meiner Meinung nach endlich gut gemacht, nämlich die Zürcher Bibel, deswegen mag ich die so sehr. Eine andere im Alten Testament, da geht es um Sexualität. Da denke ich, ist die übliche Übersetzung auch nicht ganz richtig. Aber heute soll es uns ja um Frauen gehen und deswegen um 1. Timotheus 2, Vers 12. 1. Timotheus 2, Vers 12 im Zusammenhang der Verse 8 bis 15. Und da merken wir uns einen ersten wichtigen Grundsatz. Die Bibel immer im Zusammenhang lesen, liebe Schwester und Brüder. Zunächst mal die unmittelbaren Verse davor und danach, dann das ganze Neue Testament, dann tatsächlich die ganze Bibel, soweit das möglich ist, im Hinterkopf haben. Und das alles immer im Licht des Evangeliums von Jesus Christus. Sonst wird alles schief. Jetzt aber mal der Bibeltext. Ich habe die Übersetzung Luther 84 gewählt und erkläre auch gleich, warum gerade diese Übersetzung. Wir lesen also erstmal die Verse 8 bis 11 in diesem Abschnitt. Da schreibt Paulus an den Timotheus, der Gemeindeleiter ist in Ephesus. So will ich nun, dass die Männer beten an allen Orten und aufheben heilige Hände ohne Zorn und Zweifel. Desgleichen, dass die Frauen in schicklicher Kleidung sich schmücken, mit Anstand und Zucht, nicht mit Haarflechten und Gold oder Perlen oder kostbarem Gewand, sondern, wie sich's ziemt für Frauen, die ihre Frömmigkeit bekunden wollen, mit guten Werken. Eine Frau lerne in der Stille mit aller Unterordnung. Erstmal bis hierhin, wegen des Zusammenhangs von Vers 12, der dann gleich kommt. Aber worum geht's denn also im Zusammenhang? Es geht um die Ordnung im Gottesdienst. Was geschieht, wenn die Gemeinde zusammenkommt? Die Ordnung im Gottesdienst, die war gefährdet. Warum? Weil die christlichen Gemeinden anders als zum Beispiel die Synagogengemeinde frei waren. Es gab keine strenge Vorschrift. Die Leute kamen zusammen und haben Jesus gefeiert. Das war der christliche Gottesdienst. Einer ist euer Herr, hat Jesus gesagt, ihr aber seid Brüder und Schwestern. Und so kommt die Gemeinde zusammen. Im Galaterbrief, dem Manifest der christlichen Freiheit, da schreibt Paulus, es gelten dann in Christus eben auch nicht mehr die üblichen Trennungen unter den Menschen. Eben auch nicht die zwischen Mann und Frau. Es gibt keine Trennungen mehr. Unterschiede ja, aber eben nicht trennend. Das ist ja das Problem. Immer im Krieg, einer gegen den anderen, arm gegen reich, frei gegen Sklave, Männer gegen Frauen. Nein, das ist vorbei, sagt Paulus, in der christlichen Gemeinde, in der Gemeinschaft mit Jesus. Da sind wir alle miteinander verbunden in Jesus in gleicher Weise. Und das allerdings ist revolutionär. Das hat es so bis dahin nicht gegeben. Aber in der christlichen Gemeinde gibt's das. Ein krasser Gegensatz zum bisher Gewohnten. Und da kann es schon mal ein bisschen durcheinander gehen. Aber damit auch in der christlichen Gemeinde nicht das Chaos ausbricht und alles durcheinander geht, damit alles doch eine gute Ordnung hat und nicht im Chaos endet, da muss Paulus dann hier und da auch schon mal was richtigstellen. Ein Fehler, den spätere Ausleger gemacht haben, viel zu oft. Aus so situationsgebundenen Anweisungen unreflektiert allgemeine Grundsätze ableiten. Im männlichen Eigeninteresse, denke ich, die Gemeinde im Grunde wieder der Welt anpassen. Die Freiheit in Christus zurückdrängen. Und wenn man sich die Kirchengeschichte anschaut, beginnt das auf jeder Ebene erschreckend früh. Erschreckend früh. Und man hat im Grunde die Gemeinde Jesu innerhalb kürzester Zeit zugrunde gerichtet und die Kirche etabliert. Aber das ist eine andere und sehr lange Geschichte. Als evangelisch-freikirchliche Gemeinde versuchen wir ja, es besser zu machen seit ein paar hundert Jahren. Aber, und das sage ich auch immer, liebe Schwestern und Brüder, Auch bei uns ist noch viel Luft nach oben. Also worum geht es hier im 1. Timotheusbrief, wie auch an anderen ähnlichen Stellen? Es geht um ein friedliches und gesegnetes Miteinander in neuer Weise. Nämlich im Geist Jesu, also im Heiligen Geist. Und wenn das nicht im Gottesdienst geht, ja wo denn dann? Aber das eine ist die graue Theorie bzw. die Theologie, das was sein soll. Und das andere ist das Leben so wie es ist, meistens bunt und manchmal etwas durcheinander, eben auch in der Gemeinde. Und nun halt die Gemeinde in Ephesus, um die geht's ja hier. Die ist ziemlich schnell gewachsen. Die Gemeinde ist ziemlich schnell gewachsen. Viele unterschiedliche Leute kommen zum Glauben an Jesus. Aber die bringen natürlich auch alle was mit. Alte Sitten, Überzeugungen, Verhaltensweisen, die sind ja nicht alle gleich weg. Und manches darf ja auch bleiben in der Gemeinde. Aber manches geht so eben nicht mehr. So sagt es Paulus seinem engen Mitarbeiter Timotheus, den hatte er ja in Ephesus zum Gemeindeleiter eingesetzt und er braucht nun Unterstützung, um die Gemeinde in Ephesus bei Jesus zu halten und beieinander zu halten. Denn es scheint ja, wie wir da lesen, dass viele Männer der Gemeinde mit ihrem heißblütigen Gemüt sich ein bisschen zu sehr gehen lassen. Es scheint, sie diskutieren heftig, geraten in Streit und Zorn, sogar im Gottesdienst. Und das soll nicht sein. Die Männer sollen sich zusammenreißen und sich bewusst machen, wo sie sind und im Geist des Friedens und der Besonnenheit beten und nicht zanken. Wer die Hände zum Himmel hebt, der kann sie nicht zur Faust gegen seinen Nächsten ballen. Im reichen Ephesus waren auch in der Gemeinde nicht alle arm. Viele Frauen zeigten gern, was sie sich leisten konnten. Wandelnde Schmuckkästchen wahrscheinlich waren viele. Und natürlich bringt das auch schlechtes Gerede, bringt Neid und Streit in die Gemeinde. Wer hat mehr? Wer ist schöner? Wer ist reicher? Okay, sagt Paulus, wenn ihr wetteifern wollt, liebe Frauen, dann tut es mit dem, was Jesus euch umhängt. Würde, Anstand, Besonnenheit. Und das Geld, das übrig ist, könnte man wohl auch für was Besseres verwenden als die x-te neue Halskette. Das ist gar nicht so viel anders als das, was den Männern gesagt wird. Logisch, ist ja auch kein anderer Jesus. Soweit auch noch ganz gut jüdisch. Vergessen wir nicht, die ersten Gemeinden waren jüdisch und auch in den griechischen Gemeinden gab es viele jüdische Christen. Und natürlich orientierte man sich an der Synagoge und ihren Sitten. Aber dann kommt eben auch immer das Mehr und das darüber hinaus des Evangeliums. Und hier gleich im nächsten Vers, im Vers 11. Die Frauen sollen lernen. Was? In der Synagoge sagten manche, den Frauen die Bibel beibringen, dann können wir die Heilige Schrift auch gleich in die Tonne treten. Aber in der christlichen Gemeinde sieht man das anders. Da wirkt eben doch der Geist von Jesus und deshalb lernen sollen die Frauen. Unbedingt lernen. Und zwar so, wie die Männer auch. Ja, so wie die besten Rabbiner. Durch Zuhören, in Stille und Unterordnung. In Unterordnung unter Gott natürlich. Im Hören auf Gottes Wort, im Hören auch auf die Lehrer. Dumm dazwischen plappern sollen sie nicht. Die Männer nicht und die Frauen auch nicht. Aber warum wird es den Frauen dann extra gesagt? Naja, die Frauen neigen wohl eher dazu, den Mund aufzumachen bei unpassender Gelegenheit, jetzt in der christlichen Gemeinde, wo sie das dürfen, weil sie ja bislang gar nichts sagen dürfen. In der Synagoge jedenfalls. In der Synagoge haben die Frauen den Mund zu halten. Haben ja auch nichts gelernt, ne? Haben ja gehört. Wenn Frauen die Bibel beibringen, wer macht denn sowas? Die Christen. Die Christen machen sowas. In der Gemeinde dürfen die Frauen reden, natürlich, aber anständig. Also nicht, um sich zur Schau zu stellen und auch nicht, um andere dumm dastehen zu lassen. Und so gilt das natürlich auch für die Männer. Aber die hatten das auch schon früher gelernt, liebe Schwestern und Brüder. Bei den Griechen gab es ja Redeunterricht extra in den Schulen. Und die jüdischen Jungs lernen auch von klein auf diskutieren über die Bibel im richtigen Maß. Soweit alles klar, denke ich. Dann lesen wir mal weiter. Dann kommt der Vers 12. Einer Frau gestatte ich nicht, dass sie lehre, auch nicht, dass sie über den Mann Herr sei, sondern sie sei still. Christel. Ne? Also ich sage schon mal an dieser Stelle, als ich das und was danach kommt, zum ersten Mal vor vielen Jahrzehnten in der Bibel gelesen habe, ich habe mich ja beim Bibellesen bekehrt, ne? So ich und der Herr und die Bibel. Und ich war davon überzeugt, in der Bibel stehen gute Sachen, vernünftige Sachen, logische Sachen. Ich muss nicht alles verstehen, aber in aller Regel hat es einen guten Sinn. An dieser Stelle bin ich immer gestolpert und dachte, da stimmt irgendwas nicht, aber ich wusste lange Zeit nicht, warum, was da nicht stimmt. Aber das erzähle ich euch ja jetzt. Also, lehren dürfen Frauen nicht, fragt sich, wozu sie dann lernen sollen. Ich kann ja jetzt nicht alles ausführen, was ich jetzt hierzu sagen könnte, aber glaubt mir mal, Frauen dürfen lehren und sie tun es von Anfang an im Neuen Testament. Bei allen Ermahnungen dieser Art geht es immer nur um das Wie, nicht um das Ob. Das Ob ist gegeben bei den Christen im Neuen Testament und auch in der frühen Gemeinde. Und dass das wirklich so war, das wissen wir zum Beispiel auch dadurch, dass die Feinde der Gemeinde, der frühen Gemeinde, genau das gegen die Christen anführen. Sie sagen, was sind das für komische Leute, ohne Sitte und Anstand. Warum? Ja, da dürfen sogar Frauen das Wort ergreifen und Sklaven dürfen die Gemeinde leiten. Igitt! So kann man das nachlesen im Brief eines gebildeten Heiden aus dem 2. Jahrhundert. Das ist die christliche Gemeinde. Die Heiden sind empört. Frauen reden und Sklaven leiten die Gemeinde. Wo gibt es denn sowas? Ja, bei den Christen. Ja, aber steht dann nicht doch hier im Vers 12 so? Frauen dürfen nicht lehren. Ja, da müssen wir jetzt mal genau hingucken. Was steht denn da im Vers 12 genau? Ich werde euch das Griechische ersparen. Aber wir müssen mal hier schauen, wir haben hier in diesem Vers zwei Knackpunkte. Jetzt habe ich mir das hier nicht aufgeschrieben, aber ich sehe es ja auch so. Also wir haben hier zwei Knackpunkte. Das eine ist dieses zweimal nicht. Und das andere ist das Wort Herr, beziehungsweise das griechische Wort, das da drunter liegt. Jetzt ist es ja so, Hochdeutsch heißt ja zweimal verneint heißt ja. Ich gehe nie nicht zum Gottesdienst, heißt, ich gehe immer zum Gottesdienst. Aber manchmal ist das auch eine Verstärkung des Neins. So im Dialekt zum Beispiel. Ne? Heute Abend gehe ich in die Kneipe. Das wirst du nie nicht machen. Oder so. Und im Griechischen ist das auch so, dass eine doppelte Verneinung die Verneinung unterstreicht. Also wenn Paulus Rheinländer gewesen wäre, dann hätte er wahrscheinlich gesagt, das dürft ihr überhaupt ja nicht. Was? Lehren und über den Mann Herr sein. Das Wort unter dem Wort Herr ist authentei. Und dieses Wort hat zwei Bedeutungen, die wir auch kennen in unserer Sprache. Das kann einmal, authenten kann einmal herrschen heißen, das ist richtig. Also im Englischen, Behörde im Englischen ist Authority. Ja, das ist das Amt, das dir sagt, was Sache ist. Autorität, sagen wir im Deutschen auch, das ist jemand, der Macht hat, etwas anzusagen und die anderen müssen folgen. Aber wir kennen auch die andere Bedeutung, nämlich Autor. Das gleiche griechische Wort, andere Bedeutung. Autor ist der Urheber, der Ursprung von etwas. Ja? So, und jetzt wissen wir nicht, was Paulus hier gemeint hat. Jetzt müssen wir uns entscheiden. Hat er hier Authentein im Sinne von Herrschen gemeint? Oder hat er gemeint Authentein im Sinne von Urheber, Ursprung? Jetzt versuche ich mal in aller Bescheidenheit eine bessere Übersetzung. Wenn also die doppelte Verneinung bedeutet, dass das Nein verstärkt wird, dann übersetze ich nicht das eine nicht und das andere nicht, sondern das, worum es geht, überhaupt ja nicht. Ne? So. Deswegen Luther 84, die macht es mir am leichtesten. Einer Frau gestatte ich überhaupt nicht, dass sie lehre. Und jetzt die Frage, was denn? Was lehrt die Frau denn? Beziehungsweise was soll sie denn nicht lehren? Dass sie über den Mann Herr oder Ursprung sei. Also da gibt es auch das schon einen guten Sinn. Und wenn wir uns jetzt dafür entscheiden, dass Authentein hier nicht Herrschaft, sondern Urheberschaft bedeutet, dann komme ich zu der Übersetzung, die als drittes da steht, und das könnt ihr euch ja zumindest als Anmerkung in eure Bibel schreiben. Dann heißt der Vers 12, einer Frau gestatte ich überhaupt nicht, dass sie lehre, dass sie des Mannes Ursprung sei. Wer lehrt denn sowas? Ja, liebe Schwestern und Brüder, das gab es tatsächlich. Es gab in der damaligen Zeit geistliche Strömungen, die sich selber als christlich verstanden. Deswegen war das auch so schwierig und hatte das Einfluss in den Gemeinden, die eine völlig andere Auffassung von all diesen Dingen hatten und die so eine Lehre verbreitet haben, so eine Art radikal-feministische Ansicht schon damals. Und diese Lehre steht wahrscheinlich im Hintergrund, das wird deutlich durch das, was dann kommt. Denn das war für mich immer der Punkt zu sagen, wie kommt Paulus von, nachdem er Vers 12 geschrieben hat, wie kommt Paulus dann auf Vers 13? Das hat doch damit gar nichts zu tun. Das hätte er ganz anders formulieren müssen. Wenn es um Herrschaft geht, hätte er es ganz anders formulieren müssen. Wie kommt Paulus dazu, jetzt hier zu schreiben, denn Adam wurde zuerst gemacht, danach Eva? Mir zumindest bis vor einiger Zeit völlig unverständlich. Aber jetzt nicht mehr, oder? Wenn wir den Vers 12 so verstehen, wie ich es gerade gesagt habe, dann ist das völlig logisch. Dann passt das plötzlich zusammen. Einer Frau gestatte ich überhaupt nicht, dass sie lehre, dass sie des Mannes Ursprung sei. Denn Adam wurde zuerst gemacht und danach Eva. Also das stimmt schon von daher nicht, wird Paulus sagen. Und dann wird er richtig grellig und schreibt, und Adam wurde nicht verführt, die Frau aber hat sich zur Übertretung verführen lassen. Warum kommt jetzt hier kein Protest? Das steht so in 1. Mose 3 nicht und habe ich vor 14 Tagen auch nicht so gepredigt. Beide haben sich verführen lassen. Ja, so steht es im 1. Buch Mose Kapitel 3. Das ist hier schon eine rhetorische Zuspitzung und die ist ja auch erlaubt, denn natürlich, Eva war nun eben doch die Nummer 1 des Menschen, die ansprechbar war für die Schlange. Und dann kam Adam durch die Eva. Das ist ja schon eine Zuspitzung, das weiß Paulus auch. Aber er hat ja auch eine Gegnerschaft vor Augen. Ne? Es ist ja nicht in luftleeren Raum geschrieben. Das ist keine akademische Abhandlung. Das ist hier eine Streitschrift, eine Kampfschrift gegen Feinde des Glaubens. Und die Gefahr ist, dass diese Feinde des Glaubens die Gemeinde kaputt machen. Das ist die rhetorische Zuspitzung. Und dann kommt der Vers, über den sich Christel schon gewundert hat, als sie den gelesen hat. Sie wird aber selig werden dadurch, dass sie Kinder zur Welt bringt, wenn sie bleiben mit Besonnenheit im Glauben, in der Liebe, in der Heiligung. Und Klein Roland, der die Bibel liest, sagt, was ist das denn jetzt? Ein doppelter Heilsweg? Das kann doch wohl nicht sein. Männer werden gerettet durch Glauben an Jesus allein und Frauen durch Kinder kriegen. Was mit denen, die keine kriegen? Das kann so nicht stimmen. Und wenn ihr in euren Bibeln nachguckt, es gibt auch immer ellenbreite Erklärungen, warum das ja so auch nicht stimmen kann, frage ich mich, warum übersetzt man es nicht besser? Aber hier ist wieder diese seltsame Lehre im Hintergrund. Kein anderer Heilsweg für Frauen. Allein durch Glauben an Jesus Christus werden alle gerettet. Aber Paulus muss hier den verunsicherten Frauen in der Gemeinde das sagen und Mut machen, weil es ist die Lehre im Hintergrund, diese gnostische Lehre, die besagt, kurz gesagt, diese materielle Welt ist nicht von Gott geschaffen. Jesus hat einen anderen Gott offenbart und der Gott des Alten Testaments, der Gott der Schöpfung, ist ein böser Gott. Diese Welt ist böse, diese ganze Welt ist im Grunde ein Verhängnis und wir müssen raus aus dieser Welt und Jesus eröffnet uns einen Weg und Jesus lässt uns das Fleisch und diese Welt überwinden. Und was jetzt, wenn wir diese böse Welt überwinden wollen, dann müssen wir aufhören, Kinder in die Welt zu setzen. Mit jedem Kind, das in die Welt kommt, kommt eine göttliche Seele in ein Gefängnis, das muss befreit werden, das muss aufhören. Also hört auf, Sexualität ist auch bad, ne? Also hört auf, miteinander zu schlafen, hört auf, Kinder in die Welt zu setzen, damit diese böse Welt endlich endet. Eine ernstzunehmende Lehre in der damaligen Zeit. Und das dringt in die Gemeinde ein. Und jetzt sind christliche Frauen verunsichert. Wie, dürfen wir keine Kinder mehr kriegen? Machen wir uns vor Gott schuldig, wenn wir Kinder kriegen? Nein, sagt Paulus, ihr werdet gerettet werden, auch wenn ihr Kinder kriegt. Gott will das immer noch, das ist gut und Gott wohlgefällig. Heiratet, genießt einander die gute Schöpfung, setzt Kinder in die Welt. Lasst euch nicht einreden, dass das Sünde wäre. Bleibt nur im Glauben. Und jetzt ist wieder die Frage, die Frauen oder die Kinder? Es gibt grammatikalischen Argument zu denken, das wären die Kinder, aber ich denke, sachlich ist es doch eher, sind es eher die Frauen. Hier Luther 84 übersetzt so im Sinn, die Kinder sollen bleiben. Zürcher Bibel übersetzt mir im Sinn, die Frau soll bleiben, dem schließe ich mich an. Ihr dürft und sollt heiraten und Kinder kriegen, aber bleibt natürlich im Glauben. Bleibt in der Liebe, in der Heiligung, anders gesagt, lebt ganz im Vertrauen auf Jesus. Und dann ist doch alles gut. Aber es gibt, wie gesagt, diese gnostisch-pseudo-christlichen Lehren, die behaupten etwas völlig anderes, was völlig Schiefes. Und das hat Einfluss in die Gemeinde. Dagegen sagt Paulus, liebe Frauen der Gemeinde, heiraten ist immer noch gut, Kinder kriegen auch, das ist keine Sünde. Und natürlich dürfen und sollen Frauen lehren, die gute und reine Lehre des Evangeliums verbreiten. Immerhin waren Frauen die ersten Boten der Auferstehung. Wo wären wir denn, wenn die geschwiegen hätten? Aber ebenso wie die Männer dürfen auch Frauen nur lehren, was dem Evangelium entspricht. Dazu müssen sie lernen, wie auch die Männer, in Unterordnung unter Gott, im Hören, in der Stille. Und dagegen haben Männer in der Vergangenheit in weit größerem Ausmaß verstoßen als Frauen, liebe Schwestern und Brüder. Männer haben die Macht- und Gewaltkirche erfunden. Nicht alle Männer, aber die, die dafür stehen in der Geschichte, das waren alles Männer, haben sich auf missverstandene Bibelstellen berufen und Jesus vergessen. Aber daraus folgt ja nun nicht, wie manche heutigen Feministinnen sagen, jetzt müssen die Frauen mal 2000 Jahre Zeit haben, Mist zu bauen. Das folgt daraus nicht, sondern was daraus folgt, zumindest für uns als Christen, dass wir gegen Ende der Zeit endlich wieder dahin kommen sollen, wo die Gemeinde Jesu angefangen hat. Als die Vorhut der neuen Welt Gottes, eine Gemeinschaft wahrer Gleichheit und Einheit in schöpfungsgemäßer Vielfalt. Damit die Welt erkennt, dass Jesus der Messias ist, dass wir wirklich Erlöste sind und frei vom Bösen in der Welt. Nicht frei von der bösen Welt. Die Welt ist nicht böse. Sie ist immer noch Gottes gute Schöpfung. Aber das Böse wirkt in der Welt. Und von diesem Bösen, das in der Welt wirkt, liebe Schwestern und Brüder, sind wir frei in jeder Hinsicht. Und der Mensch, von Gott geschaffen, das ist Mann und Frau. Das steht auf den ersten Seiten der Bibel völlig klar. Und die beiden passen wunderbar zusammen, denn sie sind zwei Seiten der einen Medaille. So hat es Gott gemacht und gewollt. Wenn etwas zwischen die beiden kommt, etwas, was sie trennt, dann ist das vom Bösen. Und dagegen muss Paulus immer wieder mal was schreiben an die Gemeinden der jungen Jesusbewegung. An die Korinther auch. Und da sagt er zwischendrin etwas, was wirklich grundsätzlich und immer gilt. Und das soll dann auch das Schlusswort dieser Predigt sein. Doch in dem Herrn, also in dem Lebensraum, den Jesus eröffnet hat, man könnte auch platt sagen, die Gemeinde, in dem Herrn ist weder die Frau etwas ohne den Mann, noch der Mann etwas ohne die Frau. Denn wie die Frau von dem Mann, so kommt auch der Mann durch die Frau. Aber alles von Gott. Amen. Amen.